38 Traumerlebnisse. Ich hatte noch andere Erlebnisse, bei denen ich wie im Traum war. In einigen Fällen wurden die geträumten Ereignisse auch von anderen Menschen wahrgenommen. Also können es nicht nur Träume gewesen sein. Von einem solchen Fall möchte ich jetzt berichten. Ich erschien an einem entfernten Ort, obgleich mein Körper zu Hause im Bett lag. Ich hatte mir vorgenommen, wieder einmal die Bielefelder Freunde zu besuchen. Der Termin war noch unbestimmt. Da kam der Diensteinteiler zu mir und meinte: »Herr Seltmann, Sie müssen Ihren Urlaub schon jetzt nehmen. Ich habe sonst einen Mann übrig. Ich hoffe, dass Sie mir Verständnis entgegenbringen.« »Herr Sickert, das passt mir aber schlecht«, wandte ich ein. »Ich habe versprochen, in meinem Urlaub nach Bielefeld zu fahren. Ich weiß nicht, ob die Freunde morgen zu Hause sind.« Aber Sickert blieb dabei. »Herr Seltmann, ich habe Ihnen immer geholfen, wenn Sie etwas vorhatten. Lassen Sie mich nicht im Stich.« Ich dachte etwas nach. Dann sagte ich zu: »Also gut, stellen Sie mir bitte einen Fahrschein nach Bielefeld aus.« Zu Hause sagte ich zu meiner Frau: »Ich habe Urlaub ab morgen. Ich muss früh um 3:30 heraus. Richte mir bitte meine Sachen.« Natürlich war sie nicht sehr erfreut darüber, aber ich bestand darauf und ging zeitig schlafen, um ausgeruht zu sein für die 9-stündige Fahrt. Ich schlief ein und träumte, ich sei bei Familie Debenbrock in Bielefeld im Wohnzimmer. Marie, die Frau, die auch hellsichtig war, bekam einen Schrecken. »Heinrich, Max ist gestorben. Ich sehe ihn an der Türe stehen.« Darauf ich: »Nein, nicht gestorben. Aber ich bin da, um euch zu sagen, dass ich morgen Nachmittag bei euch sein werde.« Ich sah noch, wie Heinrich Diebenbruck seinen Kanarienvogel fütterte, wie der kleine Vogel ihm auf die Schulter geflogen kam und wie er mit ihm sprach. Dann war das Bild oder der Traum vorüber. Pünktlich fuhr der Zug am nächsten Tag in Bielefeld ein. Else und Marie standen auf dem Bahnhof an der Sperre. Ich begrüßte sie erstaunt: »Wo wollt ihr denn hinfahren?« »Aber Max«, sagte Marie, »du bist ja selbst gestern Abend bei uns gewesen und hast uns angekündigt, dass du mit diesem Zug kommst.« Da fiel mir der Traum ein. »Sag, Marie, hat der Heinrich in dem Moment den Kanarienvogel gefüttert, als ich bei euch im Zimmer war?« »Ja, genau so war's«, versicherte Marie. Für mich war das wieder eine Bestätigung, dass es sich bei meinen Träumen um wirkliche Geschehnisse handelt. Ein anderer Traum spielte an einem mir unbekannten Ort. Ich ging wie gewöhnlich schlafen. Mitten in der Nacht hatte ich ein Erlebnis ganz eigenartiger Natur. Ich befand mich auf einem riesigen Platz. Millionen Menschen standen in Reih und Glied, haargenau gestaffelt, wie mit einer Schnur gezogen, immer etwa 50 Menschen hintereinander. Alle hatten schwarze Festanzüge an. Frauen waren nicht dabei. In der Mitte war eine Tribüne aufgebaut, mit einer Stufenleiter auf jeder Seite. Oben standen Leute, die eine große Kamera und ein Mikrofon bedienten. Ich befand mich weit weg in Dienstuniform. Einige Männer sprachen etwas in das Mikrofon, was ich aber nicht verstehen konnte. Auf einmal hörte ich zweimal meinen Namen rufen. Ich erschrak. »Ist Max Seltmann nicht da?«, wurde laut gefragt. »Er ist doch geladen.« Da rief ich: »Hier bin ich.« Durch das Mikrofon wurde gesagt, bemühen Sie sich nach vorne. Und wie es im Traum zugeht. In einem Moment war ich dort. Und der Mann, der das Mikrofon bediente, sagte, sprechen Sie 10 Minuten. Alle Sender sind eingestellt auf Ihre Rede. Und wenn Sie fertig sind, werden Sie gefilmt. Dann sprechen Sie noch einmal 7 Sekunden. Ich habe normalerweise keine Angst. Doch hier hatte ich sie. Der Mann sagte noch einmal, beginnen Sie. Ich fing an zu sprechen. Die Worte weiß ich nicht mehr. Aber es klang laut und deutlich, damit mich alle hören konnten. Plötzlich wurde ich von meiner Frau geweckt und ausgeschimpft, weil bei diesem Geschrei kein Mensch schlafen könne. Ich spürte einen heftigen Schmerz in meiner Brust. Ja, was habe ich denn gesagt? Fragte ich erregt. Was du gesagt hast, war so schön, dass man es nicht wiederholen und sich merken kann. Aber bei diesem Geschrei kann kein Mensch im Hause schlafen. Ich konnte nun auch nicht wieder einschlafen. Es war mir, als ob ich in Gedanken weiterredete. Noch immer sah ich deutlich die vielen Menschen, die Tribüne, das Mikrofon und die Kamera. Mir wurde auch klar, dass ich auf dieser Kundgebung 7 Segnungen vortragen sollte. Da stand ich auf, setzte mich an die Schreibmaschine und schrieb die 7 Segnungen nieder. Sie waren an alle Menschen gerichtet, jede Segnung an eine bestimmte Klasse. Leider sind diese Texte von der Volkspolizei beschlagnahmt worden, wie so viele andere Offenbarungen auch. Dieses beeindruckende Erlebnis hatte ich noch lange Zeit vor Augen. Auch jetzt, da ich es niederschreibe, steht es wieder ganz lebendig vor mir. Nun noch ein 3. Traumerlebnis, auch wieder so gewaltig, dass ich lange Zeit brauchte, um es ganz zu erfassen. Ich befand mich in einem großen, ziemlich langen Tal. Wasser war nicht zu sehen, nur langgestreckte Wiesen, Felder, Obstbäume. Nach beiden Seiten stieg das Gelände allmählich an. Vereinzelt standen kleine Bauernhütten. Die Menschen, die dort wohnten, machten einen freudlosen Eindruck. Niemand arbeitete, nur wenige Frauen sah ich. Sie trugen Alltagskleider. Ich näherte mich den Leuten, sie schauten mich feindselig an. Ich fragte die Männer, warum sie mir so abwehrend begegneten. Ich käme doch in friedlicher Absicht. Da wurde der eine gleich grob und schrie mich an, er wisse schon, dass ich nur spionieren wolle. Ich sollte ja sofort das Tal verlassen, sonst werde es mir übel ergehen. Aber gerade um deinetwillen bin ich gekommen, erwiderte ich. Du bist doch der Vorsteher dieser Gemeinde. Bist du dir eigentlich bewusst, welche Verantwortung du übernommen hast, als Führer einer Gemeinschaft, die nur von Raub und Diebstahl lebt? Wie bald kann sich hier alles ändern, wenn einmal eine Säuberung vorgenommen wird? Wieso Säuberung? Sind wir denn anderen Rechenschaft schuldig über unser Tun? Ich möchte den sehen, der uns an unserem Gewerbe hindert. Freund, sagte ich, du scheinst die Gefahren nicht zu kennen, in denen ihr lebt. Der Wink eines Engels genügt und ihr seid verloren. Wisst ihr denn nicht, dass ihr keine Menschen mehr seid? Schau, auch ich bin nur in meinem Astralleib hier. Darum bin ich für euch unantastbar und unverletzbar. Mein Körper liegt zu Hause im Bett. Das ist nicht mein, sondern Gottes Wille. Ich kann alles um euch her sehen, und ich erkenne deutlich, dass ihr keine auf Erden lebenden Menschen mehr seid. Der Grobian kam nur noch mehr in Wut. Er ballte die Faust und schlug mir ins Gesicht. Aber er schlug durch meinen Körper hindurch und wäre fast hingefallen. So erlebte er, dass ich tatsächlich ohne Körper war. Ich wich einen Schritt zurück. Freund, sagte ich ganz ruhig, du wärst beinahe hingefallen, wenn ich dich nicht gehalten hätte. Siehst du nun ein, dass es für dich und euch besser wäre, meinen Worten zu glauben? Lasst euch also eine neue Heimat zuweisen. Nie und nimmer, und wenn tausend solcher Trugleiber kämen, wie du einer bist, wir bleiben hier. Noch einmal versuchte ich, sie in ruhigem Ton zu überzeugen, dass sie in einer Trugwelt lebten, aber vergebens. Alles Reden war nutzlos. Ihre Haltung wurde immer drohender. Da rief ich um Hilfe, und im nächsten Augenblick waren Tausende von Helfern da und umstellten die Bewohner des Tales. Was sagst du nun zu diesen vielen Helfern? Euer Leben ist an einem Scheideweg angelangt. Entweder ihr ändert euren Sinn, oder wir ergreifen Maßnahmen, die eurem bisherigen Tun und Dasein eine andere Richtung geben. Es wird nicht angenehm sein. Das kann ich euch versichern. Wir können es abwarten, wurde mir drohend geantwortet. Da geschah etwas, was mir unfassbar schien. Plötzlich waren weitere Tausende von Helfern da, legten eine kleine Bahn mit vielen Loren an und begannen zu arbeiten. Wo kamen auf einmal diese Massen von Erde her? Ich sah, dass das Tal von beiden Seiten mehr und mehr zugeschüttet wurde. Nun merkten auch die Bewohner, was da vor sich ging, und dass es ernst wurde. Der eine protestierte, man solle es nicht zulassen, aber sie waren eingekesselt und machtlos. Die Erdmassen bedrohten allmählich ihre Wohnstätten. Schon waren einige Häuser zugeschüttet. Die Bewohner brüllten, man solle doch aufhören. Aber die Erdbewegungen gingen immer weiter. Der Vorsteher stürmte wieder auf mich zu. Er schrie wie ein wildes Tier. Mir wurde bange vor diesem Menschen, denn sein Gesicht war schreckenerregend. Ich konnte kein Wort hervorbringen und wandte mich an den Engel, der bei mir stand und nicht aus der Ruhe zu bringen war. Hilf mir, ich bin zu schwach, um etwas zu sagen. Handle du statt meiner. Aber er sagte, ich bin nur zu deiner Sicherheit hier. Ich soll dich vor diesen Teufeln schützen. Handle aus deiner Eingebung und fürchte dich nicht. Der Herr hat schon oft durch uns versucht, diese Teufel wieder zu besseren Wesen zu machen. Bloßes Zureden hilft dir nicht mehr. Das sagte ich zu dem Vorsteher. Es ist zu spät, das rückgängig zu machen, was der Herr mit euch vorhat. Nur eines könnt ihr tun, als erstes Zeichen eurer Umkehr. Helft mit, das Tal in eine Hochebene zu verwandeln. Zeigt, dass ihr wieder zu brauchbaren Menschen werden wollt. Tut ihr es nicht, dann werden diese Helfer dafür sorgen, dass ihr unter den Erdmassen begraben werdet. Nie und nimmer, schrie er. Ich soll mich euch unterordnen. Lieber lasse ich mich begraben. dann tue es. Aber ihr anderen, was sagt ihr? Wollt ihr nicht ehrliche Bewohner in der Geisterwelt werden? Lasst euren Vorsteher, der nur aufs Herrschen aus ist, tun, was er will. Wendet euch ab von ihm und geht dorthin, wo ihr ein besseres Dasein finden könnt, und zwar auf Dauer. Einer trat vor und fragte, aus welcher Macht wirkst du? Noch keiner hat unseren Vorsteher bisher zwingen können. Bist du ein Bote des unerbittlichen Gottes? Nein, genau umgekehrt. Ein Bote Gottes, der die Liebe ist und keine Freude hat am Gericht über die Verlorenen. Sieh mich an, auch ich war auf Abwege geraten und völlig heruntergekommen. Aber heute bin ich glücklich, Gott dienen zu können, der die Unglücklichen retten und auf den Weg zum Heil führen will. Also nochmals meine Bitte an alle, die ihr guten Willens seid. Geht zu diesen Helfern, die eure alte Heimat verbessern wollen, und arbeitet mit. Ihr werdet mir noch einmal danken. Und was wird aus denen, die nicht mitkommen, wollten einige wissen. Das braucht nicht eure Sorge zu sein. Gott hat mehr als genug Mittel und Wege. Je lieber ihr den Brüdern helft, desto fröhlicher werdet ihr werden. Dann könnt ihr die anderen, die zurückgeblieben sind, ermuntern. Sie werden immer weniger Raum um sich haben. Ihr könnt ihnen zurufen, kommt und folgt uns nach. Wenn sie kommen, dann ist es gut. Kommen sie aber nicht, dann weiß Gott, was ihr Schicksal sein wird. Noch einmal trat ich zu dem Vorsteher und sagte, siehst du, über 2/3 sind dir schon abtrünnig geworden. Die anderen werden auch noch mitkommen. Das kann ich dir schon jetzt sagen. Versuche nicht, jemanden festzuhalten. Sobald du Gewalt anwendest, wirst du im Moment stumm und unfähig, ein Glied zu rühren. Und du wirst so lange gelähmt bleiben, bis du ganz klein und demütig geworden bist. Dann wirst du Gott bitten, dir ein gnädiger Richter zu sein. Da hob er wieder die Hand, um mich zu schlagen, aber im nächsten Augenblick war er steif und stumm. Ein Bild zum Erbarmen, wie sein Gesicht größte Wut und Verachtung ausstrahlte. Da schraken die anderen vor ihm zurück. Und ich befand mich wieder in meinem normalen Zustand, zu Hause, im Bett. Oft fragte ich mich, was wohl aus den Bewohnern und dem Vorsteher geworden ist. Eines Tages bekam ich die Antwort. Alle konnten gerettet werden, bis auf den Vorsteher. Ihn hatte man ein Loch gelassen, wo er bis zum Hals im Sumpf steckte. Jeden Augenblick